Liebe Geschwister, es ist wieder Mittwoch. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Bibelgespräch mit Matthias und mir. Hallo Matthias.
Moin Heiko.
Wir sind jetzt schon am Ende des Titusbriefes angelangt. Wir haben nicht mehr viele Verse. Ich meine, es sind nur noch 4 Verse.
Ja, so ist das. Irgendwann sind wir doch durch die 3 Kapitel durchgekommen.
Ja, und wir freuen uns darauf, diesen Abschluss mit euch gemeinsam heute durchführen zu können. Wir haben es folgendermaßen vor. Wir werden den letzten Abschnitt noch gemeinsam durchgehen und dann werden wir auch ein bisschen persönliche Rückblende einführen. Das heißt, wir werden nochmal einfach aus unserer Sicht, also aus Matthias und meiner Sicht, miteinander besprechen, was wir als besonders gewinnbringend jetzt aus dem Titusbrief mitnehmen möchten. Aber bevor wir loslegen, möchte ich gerne noch beten. Himmlischer Vater, danke, dass wir jetzt auch wieder etwas aus deinem Wort mitnehmen dürfen. Ich danke dir, dass du uns täglich ansprichst, dass du um uns wirbst, dass du derjenige bist, der durch den Heiligen Geist in unserem Leben wirksam ist. Danke, dass wir das nicht nur von anderen wissen, sondern dass wir das selber erfahren und erleben dürfen. Ja, dass du das sogar möchtest, dass wir uns immer wieder dafür öffnen, dass du in unserem Leben hineinwirken kannst. Und danke, dass es immer heilsam ist, dass es immer zu unserem Besten ist. Herr, du hast gute Gedanken über uns und das motiviert uns, jetzt auch in dieses Bibelgespräch hineinzugehen. Danke auch für jeden Zuhörer, der gerade dabei ist. Bitte segne du uns und schließ du uns die Herzen auf. Amen.
Amen. Ja, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, wie üblich, Titus 3 ab Vers 12. Wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so beeile dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Zenas, dem Gesetzesgelehrten, und Apollos, gib mit Sorgfalt das Geleit, damit ihnen nichts mangelt. Lass aber auch die unsern lernen, sich für die notwendigen Bedürfnisse um gute Werke zu bemühen, damit sie nicht unfruchtbar seien. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße, die uns lieben, im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Ja, soweit der Text, der Abschluss von dem Titusbrief. Ja, wie immer ist er recht persönlich von Paulus. Ja, Heiko, was siehst du da zuerst? Oder was?
Ich finde es erstmal sehr schön, dass man in diesen Briefen auch ein bisschen was von der Realität einatmen kann, die damals auch Paulus als Schreiber dieses Briefes umgeben hat. Also Paulus war erstmal kein Alleinkämpfer. Wir wissen natürlich, dass Paulus ein besonders gesegneter Reiseevangelist war, der viele Gemeinden gegründet und begleitet hat, auch oftmals wieder auf den richtigen Kurs gebracht hat. Und wir verbinden sehr viel mit seinem Namen. Er nimmt aber auch fast in allen seinen Briefen immer wieder Bezug namentlich zu etlichen Helfern und auch guten Seelen, die ihn begleitet haben, die ihn unterstützt haben in seinem Dienst. Und man sieht hier auch seine Fürsorge für eben diese Person. Er schmückt sich nicht mit Lorbeeren, sondern er hat, wie das finde ich, so wirkt es auf mich, wie so ein Familienvater, der für alle das Beste im Sinn hat, der sich darüber freut, wenn andere mitmachen, wenn sie mithelfen, und er kümmert sich auch um sie.
Ja, finde ich sehr schön, dass dir das auffällt. Ich finde das auch das Bild als Familienvater ein sehr schönes. Ich sehe ihn mehr so als ein Coach, der so die Mitarbeiter und Leiter heranzieht. Er ist auch sehr, sehr gut im Delegieren. Er hat so einen Mitarbeiterstab. Also wenn man zum Beispiel an den FC Bayern denkt, ja, man hat da den Haupttrainer und dann hat man einen Co-Trainer, dann hat man einen Trainer für die Fitness und mentalen Trainer und das ist ein ganzer Trainerstab. Und das Trainerteam ist gerade so gut, weil es ein Team ist, weil es nicht einer alleine macht. Und ich glaube auch, dass Paulus sein Dienst so wirksam war, weil er verstanden hat, im Team zu arbeiten, weil er wusste, er kann viel effektiver sein, wenn er ein Team um sich herum hat und wenn er darüber hinaus mit diesem Team auch noch Mitarbeiter ausbildet, heranzieht und auch zu Leitern ja ausbildet. Und na, hier haben wir das Schema auch der Multiplikation und ich denke, das hat Paulus auf wunderbare Weise beherrscht. Da war er von Gott sehr gesegnet in dieser Gabe.
Das ist interessant. Wir haben uns ja auch heute Morgen schon ein bisschen ausgetauscht und darüber gesprochen, was unseren Dienst gerade ausmacht. Und ein Punkt davon ist ja auch, dass es uns gut tut, in einem Team zusammenzuarbeiten, wo wir merken, wir sind auf einer Linie, was den Glauben anbelangt. Aber wir haben auch teilweise unterschiedliche Begabungen, die wir einsetzen können für das Reich Gottes. Und das sind Dinge, die sich ergänzen. Ich kenne das auch anders. Ich kenne das auch von Kollegen, die dann manchmal recht traurig oder betroffen sind, wenn sie ausgerechnet mit Leuten, mit denen sie in einem Team eigentlich am gleichen Strang ziehen sollten, aneinander geraten. Und oft sind es vielleicht theologische Auseinandersetzungen, manchmal sind es auch persönliche Dinge, wo die Chemie gar nicht passt. Und hier sieht man auf jeden Fall, dass Jesus uns als Gemeinschaft berufen hat, als Team und nicht als Einzelperson. Und ich glaube, das tut auch gut, sich zu fragen, welche Rolle führe ich ja eigentlich gerade aus im Team oder in der Gemeinde? Tut es anderen gut? Bin ich jemand, der andere ermutigt, der das Gute in den anderen zum Vorschein bringt? Oder bin ich vielleicht sogar jemand, der andere behindert, der anderen das Leben schwer macht oder es ihnen oder es verhindert, dass sie ihre Gaben in der richtigen Weise einsetzen können? Und da muss man ehrlich zu sich selber sein, weil ich glaube, dass das ganz viel Frucht bringen kann, wenn man da das richtige Verhältnis zu sich findet. Und das kann durch Jesus gelingen.
Ich finde es auch nochmal schön, diesen Teamgedanken, den du hier ausgearbeitet hast. Ich denke da an ein Team so an ein Gespann, so ein Pferdegespann. Wenn man sich da vorstellt, wenn dieses Gespann zusammengespannt sind, zwei Pferde entwickeln mehr Zugkraft als nur ein Pferd, ja. Und wenn sie in dieselbe Richtung ziehen, ja, dann können die viel größere Lasten ziehen zusammen als nur ein Pferd. Aber die müssen in dieselbe Richtung ziehen. Wenn sie in verschiedene Richtungen ziehen, dann entweder ja, wird das Tempo gedrosselt oder wenn sie sogar in entgegengesetzte Richtungen ziehen, das kann ja auch mal sein mit einem Pastorenkollegen oder so, wo man sich gar nicht grün ist und wo man merkt, ja, der eine zum Beispiel einen Freund der bibeltreuen Auslegung und der andere der schätzt es sehr kritisch, die Bibel auszulegen und ja vielleicht sehr liberal. Und dann, wenn das in entgegengesetzte Richtungen geht, ja, dann neutralisieren sich da diese zwei Pastoren oder Pferde auf eine Weise. Also das, für die Gemeinde gibt es da nicht diesen Effekt, weil das da Kräfte gibt, die gegeneinander wirken. Und das ist einfach ein Segen, den ich auch erlebe in unserer gemeinsamen Zusammenarbeit, Heiko, wo ich sehr, sehr dankbar bin, dass wir wirklich in eine Richtung ziehen, uns unterstützen und uns gegenseitig stärken. Und ja, ich denke, dann ist es auch leichter, noch ein Team darum zu versammeln und gegenseitig uns zu motivieren, alle in eine Richtung zu ziehen. Ja, dann haben wir wirklich dieses Schema der Multiplikation und dann gibt es auch bei den Mitarbeitern und Leitern keine Irritation, in welche Richtung ziehen. Wir ziehen zwei Pastoren in verschiedene Richtungen, gibt es Irritation, ganz sicher. Und da bin ich froh, dass das bei uns nicht so ist. Und ja, und ich denke, der Apostel Paulus, dem war auch sehr danach gelegen, in eine Richtung zu ziehen. Und da war ihm immer so das reine Evangelium, so ich sag mal der Messgrad, der Kompass, in welche Richtung es auch zu ziehen gilt.
Ja, und man sieht auch, wie viel Wert er darauf legt, dass es allen gut geht in diesen Teams. Hier in Vers 13 werden nochmal zwei Namen genannt, Zenas und Apollos. Und er beauftragt Titus, sie gut auszustatten für die Reise. Ihnen soll es an nichts fehlen. Ich glaube, diese Einstellung, die tut uns gut auch innerhalb unserer Gemeinden, wenn wir darauf schauen, dass es den Leuten in ihren Diensten um nichts fehlt. Also es sind nicht nur materielle Dinge, manchmal sind es auch immaterielle Sachen, wo man merkt, oh, einem Mitarbeiter in unserem Team geht es nicht gut. Und manchmal ist es dann wirklich Arbeit am Reich Gottes, nicht darauf zu achten, dass nur der Dienst ausgefüllt wird, den sie eigentlich zu übernehmen haben, sondern dann auch mal nachzufragen und dann durchaus vielleicht auch zu überlegen, wie kann man dieser Person jetzt gerade helfen in der Lebenssituation. Denn wir geraten alle mal an Punkte, wo es uns gut tut, dass andere das überhaupt wahrnehmen und sich trauen, es anzusprechen und vielleicht sogar Ideen haben, wie sie helfen können.
Ja, ist so ein Segen, wenn man sich so gegenseitig hochhelfen kann. Ja, weil jeder kann auch mal fallen, jeder kann auch mal wanken. Und wenn man sich da gegenseitig stützen kann und beistehen kann, ist das ein Riesensegen. Dann bin ich absolut bei dir. Ich finde auch, Paulus, seine Fürsorge zeigt sich schon in Vers 12, wenn das da heißt, wenn ich Artemis oder Tychikus zu dir senden werde, so beeile dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen. Das Ding ist, Titus ist auf Kreta. Und er leitet da die Gemeinden, ja, ist beauftragt, da in den verschiedenen Städten die Ältesten einzusetzen. So, ich denke, Titus hatte einen sehr großen Wirkungsgrad und er wurde daraus auch sehr gebraucht. Ja. Sein Dienst war sehr wertvoll für die Gemeinden dort. Und Paulus hätte jetzt einfach egoistisch sagen können, komm einfach rüber zu mir, wir treffen uns in Nikopolis. Das ist so in Griechenland, so auf der östlichen Seite der Adria, so 300 Kilometer von Italien entfernt. So, da treffen wir uns. Und egal, was ist mit der Gemeinde oder mit den Gemeinden, komm einfach. Nee, aber Paulus, man sieht ja auch, hat ein Hirtenherz. Er will nicht einfach Titus abziehen, ne, zum Schaden für die Gemeinden, sondern schickt erstmal ja entweder Artemis oder Tychikus. Später schickt er Tychikus nochmal. So liegt es nahe, dass er eigentlich Artemis gesendet hat, Artemas. Und ja, also das finde ich auch schön, dass er denkt auch für die Gemeinden, für die Gemeindemitglieder. Er möchte nicht, dass sie ohne Leiter bleiben. Und ja, er hat so das größere Bild vor Augen. Das finde ich schön. Hm.
Ja, in Vers 14 gibt es nochmal einen kurzen Schwenk. Da beauftragt er ihn oder erinnert ihn: Lass aber auch die unseren lernen, sich hervorzutun mit guten Werken, wo sie nötig sind, damit sie kein fruchtloses Leben führen. Ich finde den Fokus, den er hier setzt, finde ich total interessant, dass er nämlich sagt, wie wichtig das ist, dass wir darauf achten, dass wir auch Frucht bringen. Also nicht nur wir persönlich, sondern er sieht sich dann auch in der Verantwortung, beziehungsweise sieht Titus auch in der Verantwortung, das zu ermöglichen, dass andere Menschen Frucht bringen. Das finde ich auch in Gemeinden in vielerlei unterschiedlicher Hinsicht sehr relevant. Es gibt auch Leute, die immer ganz gerne alles alleine machen. Ich muss sagen, es gibt auch Aufgaben, die gehen natürlich schneller und gründlicher, wenn man sie selber macht. Aber das muss nicht immer zum Besten der Gemeinde sein. Und ich schätze das sehr, wenn es Leute gibt, die anderen den Raum geben, selber zu wachsen. Und selbst dann, wenn man sagt, naja, wenn ich es jetzt schnell machen würde, dann wäre es schneller erledigt und ich müsste weniger Energie und Zeit aufwenden. Und stattdessen sich einem anderen zu widmen, der gerade im Wachstum begriffen ist und ihm die Möglichkeit zu geben, selber auch da zu lernen, Fehler zu machen, zu wachsen und am Ende auch genauso Frucht bringen zu können.
Mhm. Ja, Frucht bringen zu können, das ist, glaube ich, hier so mit das große Herzensanliegen des Apostel Paulus in dem ganzen Titusbrief, dass unser Leben eben nicht fruchtlos ist. Das kann es eigentlich auch gar nicht sein in der Nachfolge Jesu. Wenn wir Jesus ähnlicher werden, wenn wir ihm nachfolgen, dann Jesus hat Frucht gebracht, hat sehr viel Frucht gebracht. Ne? Folglich müssen Christen auch Frucht bringen. Also das sollte ein Mechanismus sein, aber es ist eine Entscheidung, jeden Tag aufs Neue Jesus nachzufolgen und das mit Herz und Hand zu tun und zu schauen, wo kann ich ein Segen sein, wo kann ich von Gott eingesetzt werden, indem ich meinen Nächsten diene, indem ich ihm in Liebe begegne, indem ich von Jesus zeuge und das Evangelium weitergebe, all das, ja. Und ich finde es schön, man könnte sagen, okay, das hast du gut, finde ich, ausgearbeitet. Hey, ich schaue nur für mich, dass ich das umsetze, dass ich gute Werke wirke, dass ich Frucht bringe und was die anderen machen, das interessiert mich nicht. So nach dem Motto, alleine, ich werde irgendwann alleine vor dem Richterstuhl Gottes stehen beim Preisgericht und da geht es nur um mich. Das wäre sehr, sehr verkürzte Denke, ja. Und ich finde das schön und auch ein bisschen unserem Zeitgeist widersprechend, wo wir doch sehr individualistisch geprägt sind. Ja, Hauptsache ich folge nach, Hauptsache ich halte den Weg. Was die anderen machen, das geht mich nichts an. Da sollen die mal selber sehen und ich möchte mich da nicht einmischen. Und das sind so Floskeln, die wir sehr oft hören, auch als Pastoren, ja, wo es uns auch manchmal schwerfällt, so gegen den Strom zu schwimmen und in Liebe jemanden zu ermahnen, zu ermutigen, einen guten Weg zu gehen, ja. Das, gerade das, dazu fordert uns hier der Apostel Paulus auf, dass wir einander motivieren, eben nach den Bedürfnissen der anderen oder nach den Nöten zu schauen und da mit guten Wirken und Werken reinzuwirken, ja, also dass wir da wirklich uns von Gott gebrauchen lassen, um eben nicht fruchtbar, um eben nicht unfruchtbar zu sein. Ich glaube, das ist der absolute Albtraum des Apostel Paulus, dass Christen einfach nur so in sich ruhen und diese wertvolle Lebenszeit verstreichen lassen und eben ihre Gaben, ihre Zeit, ihre Ressourcen nicht fürs Reich Gottes einsetzen.
Da kann ich ihm auch nur zustimmen. Das ist auch das, was oftmals mein Denken ausmacht. Heutzutage hört man das kaum noch. Also man ist so mit den Gemeinden oftmals auf einem anderen Weg unterwegs. Das kennst du wahrscheinlich auch, dass manch ein Christ dann gesagt hat, Hauptsache gerettet. Und absolut, das stimmt. Ne? Wenn du nicht gerettet bist, da fehlt dir die Hauptsache. Ja, da hast du ganz schlechte Karten. Nur ist das nicht alles und schon gar nicht das, was die Bibel uns sagt. Die Bibel sagt uns, mit der Rettung fängt ja was an und hört nicht was auf. Das alte Leben hört vielleicht auf, aber das neue fängt an. Und das ist ein neues Leben, das sich durch Frucht auszeichnet. Jesus sagt, an der Frucht sollt ihr sie erkennen, ja? An dem also, ja, was das Leben bewirkt. Jakobusbrief ist da auch eindeutig, macht da Mut und sagt, na, euer Leben kann so viel bewirken, lasst es nicht einfach so wie, und da denke ich manchmal an ein anderes Gleichnis von Jesus, wie der seine Talente vergraben hat. Mhm. Genau das ist ja unser eigener Schaden. Und wenn wir als Gemeinden manchmal dazu aufrufen, wird es auch oft missverstanden, wenn wir nach Mitarbeitern Ausschau halten. Natürlich geht es um die Gesamtgemeinde, es geht um die Menschen, denen wir dienen können, aber es geht genauso auch um die Menschen, die dienen können. Denn damit machen die ihr Leben so tief und so wertvoll. Aber es wird oft nicht angenommen, weil es dann um Erlebnisse geht. Es geht darum, mir soll es gut gehen, ich möchte auftanken, ich möchte entspannen. Und das ist so eine sehr, sehr begrenzte Sicht, wo die Leute einfach gar nicht merken, wie gut kann es mir gehen, wenn ich auf ein Leben blicke, auf ein Leben zurückblicke oder reflektiere, wo ich merke, Gott hat mich gebraucht oder Gott gebraucht mich noch, um Menschen wirklich zu ihm zu führen. Das ist etwas, was der Seele so gut tut.
Was du da beschreibst, wo die Leute sagen, hey, Hauptsache mir geht's gut, Hauptsache ich erlebe meine und lebe meine Freiheit, ne? Da schlägt ja der Humanismus komplett durch. Ja? In dieser Zeit leben wir auch, das prägt auch natürlich von vielen das Denken. Ich denke, man muss sich erst mit dem Wort Gottes sehr auseinandersetzen, um zu merken, hey, das ist eine Denke, die nicht aus der Bibel stammt, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, sondern Gott hat im Mittelpunkt zu stehen und wir wollen ihm unser Leben widmen. Und wenn wir es nicht tun, dann verfehlen wir unseren Lebenssinn, Gott zu ehren, Gott zu preisen, in Dankbarkeit für ihn zu leben und von ihm zu zeugen. Und ja, dann folgen wir ihm auch nicht mehr nach. Und da denke ich dann auch an die Rebe ohne Frucht, ja, die dann irgendwann abgeschnitten wird und verbrannt wird. Warum? Weil der folgt nicht mehr nach. Da ist Jesus nicht mehr da, da ist Jesus nicht mehr nah. Der hat die Verbindung verloren, ja. Und das sollte uns nicht passieren. Da sollten wir immer sehr wachsam sein, auch in Liebe, ja, an unseren Geschwister denken und sagen, hey, wo ist vielleicht jemand vom guten Wege abgekommen? Und nicht richten, nicht von oben herab, aber in Liebe und mit Zeit sich dieser Person anzunehmen und nicht zu sagen, okay, jetzt ist sie schon monatelang nicht in die Gemeinde gekommen. Also wir reden jetzt mal außerhalb der Corona-Zeit, jetzt ist dann natürlich wegen der Infektionsgefahr noch eine andere Geschichte und hat sich nicht mehr blicken lassen und man merkt irgendwie, entfernt sich weiter vom Glauben, okay, ja, ist jetzt so, ich weiß nicht, ob ich anrufen sollte, ich weiß nicht, ob ich nachgehen sollte, macht sicherlich ein anderer. Ne? Wir sind hier aufgerufen, nachzugehen und zu ermutigen, Jesus nachzufolgen und gute Werke zu bringen. Mit seiner Hilfe. Und ich denke, gerade auch diese guten Werke sind ein wunderbares Zeugnis für diese Welt. Sie kennen Jesus noch nicht, aber was sie zuerst sehen, sind diese wunderbaren Werke, die der Heilige Geist durch uns wirkt. Und die wirken anziehend und attraktiv. An der Liebe untereinander sollen wir erkannt werden, auch an der Liebe zu unseren Mitmenschen. Und da haben wir eine große Chance. Und ich glaube, Heiko, da hast du absolut recht, wir bewerten das unter. Also wir bewerten das nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Wir denken, ja, Hauptsache irgendwie Christ, ne? aber so sollte es nicht sein. Wir sollten einfach sehen, dass wir wirklich uns ganz und gar Gott hingeben mit all dem, was wir haben.
Und Paulus macht es ja vor, er spricht jetzt auch nicht nur und fordert es von anderen, sondern genau das lebt er ja auch. Und ich halte das für das beste Zeugnis, dass beides zusammenläuft, sein Leben und auch sein Reden. Wenn er hier auch davon spricht, dass er dafür Sorge tragen will und auch Titus ermahnt, daran zu erinnern, dass die Leute lernen sollen, Frucht zu bringen, dann bewahrheitet sich auch das, was Jesus sagt, wenn eben das Korn nicht stirbt, dann bringt es keine Frucht. Mhm. Also diese Nachfolge, die Frucht bringt, ist ja etwas, was uns herausfordert und was einen Preis hat. Und jede Nachfolge, und das ist ja Wohlstandsevangelium, die keinen Preis hat, ist keine echte Nachfolge. Es wird einiges abverlangt auf diesem Weg der Nachfolge, aber es lohnt sich. Wenn ich jetzt mich frage, ja, bin ich in der Nachfolge, bin ich nicht in der Nachfolge, dann wäre meine erste natürliche Reaktion, mal zu gucken, was für Frucht bringe ich denn gerade und muss ich auch was entbehren? Muss ich irgendwo einen Preis für meine Nachfolge zahlen? Das kann sein, dass man mich belächelt, ja, unter Kollegen, das ist der Jesus-Typ, ja. Oder dass ich vielleicht mit meiner Familie anecke, weil die einen anderen Glauben oder keinen Glauben verfolgen und das immer anstößig ist, dass ich sage, ich bin in der Gemeinde, ich bin da aktiv, ich gehe sonntags hin, ich habe da Menschen gleichgesinnter Art. Das kann Nachteile sein, zum Beispiel, dass ich eine bestimmte Stelle nicht bekomme oder eine Beförderung nicht bekomme oder was auch immer. Aber es hat auch in unserer Gesellschaft oft einen Preis. Und wenn ich den zahle, im Gegenzug, wenn ich das Pferd von hinten aufzäume, dann darf ich aber auch wissen, dass das gehört dazu. Das ist in Ordnung, das ist voll in Ordnung und das sieht Jesus und er freut sich darüber, wenn es jemand ernst meint und wenn er bereit ist, auch einen Preis zu bezahlen in diesem Leben, weil er ein Vielfaches davon, ja, hundertfach Frucht, weil es ein Vielfaches ausmachen wird. Alles, was wir dort investieren, vielleicht auch als Verzicht, als Dinge, die wir loslassen, die wirken sich positiv auf diese Welt aus. Und Gott freut sich über dieses Werk und das sind diese guten Taten, die hier genannt werden. Und wenn ein Leben voll davon ist, ja, und Gott schenkt, glaube ich, immer wieder Gelegenheiten, die wir nutzen können, dann bedeutet das nichts anderes, als dass mein Leben wertvoller ist, dass es in die Tiefe geht.
Ja, und diese Frucht, die ewigen Wert hat, ne, von der werden wir auch noch eine Ewigkeit was von haben. Na, Gott wird das belohnen, wird das beschenken und wir sind leider viel zu häufig auf die Ressourcen hier im Diesseits konzentriert und verpassen oft, ja, diese Früchte im Jenseits, also im ewigen Leben, die da auch irgendwie belohnt werden, zu verfolgen, nachzujagen. Und ich denke, da gibt uns der Apostel Paulus hier nochmal eine Ermutigung zu.
Ja, nur ein kleines Wort dazu, weil du das auch mit der Belohnung ansprichst. Das ist ja auch ein ziemlich fatales Denken, was heute auch in manchen Gemeinden reingekommen ist, nämlich dieses, ja, ich brauche keine Belohnung und so. Man tut so bescheiden. Aber wenn man mal andersrum denkt, Gott ist das so wichtig, dass er sagt, ich werde das auch belohnen. Das hat einen Wert vor mir. Und ich sage, naja, aber für mich hat das keinen Wert, ja. Also das ist eine Anmaßung. Ja, da habe ich was nicht verstanden. Diesem soll ich ja nachjagen. Jesus sagt es sogar, er trägt es uns auf, ja, sammelt euch Schätze im Himmel. Und unvergleichlich mit den Schätzen, die wir uns hier auf oder die wir hier anhäufen können, er sagt, das ist alles vergänglich, ja, da legt kein Wert drauf, sondern legt aber wirklich Wert drauf, Schätze im Himmel zu sammeln. Er hat es uns gesagt und wenn jemand meint, ja, das wäre nicht so wichtig, also dann nimmt er Jesus nicht ernst. Und Jesus trägt nicht die Schuld. Am Ende, wenn wir vor ihm stehen und dann kommt plötzlich die Erkenntnis, dann wird es ziemlich spät sein, dann können wir nicht sagen, na, wir haben es nicht gewusst, sondern wir haben es nicht ernst genommen. Wir haben nicht gefragt, warum ist das Jesus so wichtig und was können wir damit machen?
Ja, wir sind auch so gesegnet, dass das Jesus so klar und so unmissverständlich uns gesagt hat. Also klarer kann man das nicht sagen, wie du es auch gerade ausgeführt hast. Es ist nur die Frage, nehmen wir Jesus ernst oder nicht? Und ich hoffe und wir wollen beten, dass wir es tun, ja, weil das wäre verheerend. Das hat Auswirkungen auf die ganze Ewigkeit.
Absolut. Ja, am Ende kommen dann die Grüße. Ja, es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße alle, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen.
Ja, also was ich schon mal schön finde, ist, es grüßen dich alle, die mit mir sind oder bei mir sind. Das heißt schon mal, dass Paulus nicht nur ein paar einzelne Leute um sich herum hat. Die könnte er jetzt hier auch namentlich nennen, wenn es nur zwei oder drei wären. Sondern ich schätze, er hat vielleicht sogar eine mittelgroße Gruppe um sich herum. Und die er lehrt, die er unterweist, die er auch mit Aufgaben betreut. Und man merkt, Paulus zieht Menschen an mit dem Evangelium, rüstet sie aus zum Dienst und ja, wie wir schon gesagt haben, sind eines Sinnes und das ist schön auch für den Apostel Paulus jetzt im Team auch zu arbeiten und ich glaube, also im zweiten Timotheusbrief, wenn man liest, da haben ihn dann viele verlassen, da zählt er immer noch einige auf, also, also ganz allein ist er da auch nicht, aber da fällt es ihm schwerer, da ist er auch ein bisschen, natürlich sieht er das Ziel vor Augen und na, das Ende des Laufs und so, aber hier, das wirkt auf mich noch etwas freudiger und im Team zu arbeiten und wenn man sieht, es gibt Frucht und ein großes Team miteinander, das ist schön und ja, die grüßen eben auch.
Und auch andersrum, die Grüße, die er dann ausrichtet oder ausrichten soll, Grüße alle, die uns lieben im Glauben. Das ist auch eine interessante Formulierung. Mhm. Er sagt nicht, Grüße alle, die uns kennen, ja, oder Grüße die Geschwister oder Grüße alle, ja, liebe Grüße an alle, sondern er sagt Grüße alle, die uns lieben. Da denkt man erst, oh, das ist aber sehr ich-zentriert, ja, die uns lieben. Aber dann kommt er noch hier im Glauben. Und damit setzt er, glaube ich, was voraus, was für ihn selbstverständlich ist, nämlich dass die Menschen, die im Glauben zusammenstehen, auch eine Liebe füreinander haben. Und dass es nicht nur eine gefühlsmäßige Liebe ist, sondern eine Liebe im Glauben ist eine Liebe, die den anderen wertschätzt. Es ist eine Liebe, die den anderen versucht, so wahrzunehmen, wie Gott ihn wahrnimmt. Und das ist, darin besteht ja auch das Glaubensleben, ein Leben in der Vergebung, ein Leben in der Liebe, die im Korintherbrief angesprochen wird, die nichts nachträgt, die immer wieder offen ist, die zugänglich bleibt.
Ja, und auch, also die uns lieben im Glauben kann auch heißen, das könnte ein zweiter Aspekt sein, die uns lieben auch in unserem Glaubensdienst, so dass wir missionarisch aktiv sind, die das unterstützen, die uns beistehen, die nicht Anstoß daran nehmen, sondern sich praktisch auch zu dieser Schar zählen, die das Evangelium rausbringen wollen in alle Welt.
Es steht ja auch, dass man uns an der Liebe erkennen soll, ja, an der Liebe, die wir zueinander haben. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Wir versuchen ja einiges heutzutage, wenn man sich die Zahlen anschaut. Ich glaube, du guckst da auch immer wieder rein, wie viele Menschen auch die Volkskirchen verlassen. Es stand neulich auch wieder ein Artikel über die katholische Kirche, die jetzt auch in der Corona-Zeit doch einige Austritte in Kauf nehmen musste. Die evangelische Kirche ist sowieso mit diesem Thema sehr stark beschäftigt, haben große prozentuale Einbußen an Mitgliedern. Auch wir als Freikirchen sind da natürlich herausgefordert. Wir haben ein Gegenüber, das immer säkularer wird, das immer weniger auch mit der Botschaft in Berührung gekommen ist. Fast schon ein absolut reines Missionsfeld, könnte man sagen, ja. Und so ist es auch. Ich glaube, dass wir dann lernen dürfen, uns daran erkennen zu lassen, dass wir auch in den Gemeinden eine Liebe haben füreinander. Und das ist nicht die einfache Liebe, das ist nicht dieses, wir haben uns alle lieb, sondern das ist tatsächlich eine große Herausforderung, die sich dann erweist, wenn man mit Menschen zu tun hat, auch innerhalb der Gemeinde, die einem manchmal recht bitter aufstoßen können, wo man so unterschiedlich denkt, so unterschiedlich verfährt oder wo manches auch konträr gesehen wird. Aber da eben nicht als höchsten Maßstab zu haben, man soll uns daran erkennen, wie einig wir sind, man soll uns daran erkennen, dass wir immer die gleiche Meinung haben oder die gleiche Kleidung tragen oder alle einen Fisch auf dem Auto haben. Man soll uns nicht an irgendwelchen äußeren Dingen erkennen, sondern als Christen soll man uns erkennen, dass wir miteinander liebevoll umgehen und auch positive Gedanken haben und uns nicht auf die Gegenseite ziehen lassen.
Ja, absolut. Absolut. Und uns ist auch der letzte Segenszuspruch allen Gemeinden, allen Christen, die Gnade sei mit euch allen. Uns Christen ist diese Gnade Jesu Christi geschenkt, dass er in unermesslicher Liebe am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden gestorben ist, um den Weg zum Vater, den Weg in die Ewigkeit zu ebnen, erst möglich zu machen. Und das ganz unverdient, deshalb Gnade. Es ist ein unverdientes Geschenk, ein Geschenk unendlicher Größe, was wir uns gar nicht vorstellen können. Hier auf Erden werden wir es nie ergreifen und völlig erfassen, wie groß dieses Geschenk ist. Und das ist diese Gnade, die von Gott auskommt, die er initiiert hat. Da haben wir nichts zuvor gewirkt oder uns verdient oder irgendwie Gott, sage ich mal, Anlass gegeben, von uns aus positiver Hinsicht, dass er da tätig wird. Nein, es kam von ihm aus in seiner tiefsten und unermesslichen Liebe und auch in seiner Großzügigkeit und Barmherzigkeit.
Finde ich übrigens ganz toll, dass er hier nicht sagt, Gott sei mit euch. Das könnte man auch sagen, das ist aber sehr allgemein. Hier legt er den Fokus auf eine Eigenschaft Gottes und die ist sehr konkret. Es ist nicht so wie heute, dass man sagt und bleibt gesund, liebe Grüße. Oder andere Dinge, die man sich dann zum Abschluss wünscht, die vielleicht viel banaler sind. Auch vielleicht ist das etwas, was wir als Christen neu entdecken können, unter unsere E-Mails wirklich so einen kurzen Satz zu schreiben, nicht bleib gesund und alles Gute oder so, sondern auch nicht viele Grüße oder liebe Grüße, sondern die Gnade oder der Friede Gottes sei mit dir. Weil das eine Bewandtnis hat, damit verbinden wir etwas mit dieser Aussage.
Ja, absolut. Die absolute Rettung. Ja. Und ich denke mir, wenn wir das bewusst nochmal unter so einem Brief schreiben, ja, und jemand das auch bewusst liest, dann kann er sich das nochmal oder sie es sich nochmal vergegenwärtigen. Wie sind wir doch begnadigt? Da sind wir doch in einer gesegneten Situation, dass Jesus uns in dieser Gnade vorausgeeilt ist. Vorausgeeilt ist ans Kreuz, in Liebe für uns gestorben ist, für unsere Sünden, sodass wir nicht mehr für die Sünden sterben müssen, sondern, also ich rede vom zweiten Tod, ewige Verlorenheit, sondern einmal mit ihm im Himmel sein können, durch Jesu Gerechtigkeit. Ne? Und ich denke, wenn wir uns das vergegenwärtigen, wenn wir das auch lesen unter E-Mails, unter Nachrichten und dann mit dieser Freude losgehen, sagen, oh, wir sind begnadigt. Unser Leben ist ein Geschenk und nach diesem Leben kommt noch ein so viel schöneres Leben, ein ewiges Leben. Und darauf dürfen wir uns freuen, dass es uns von Gott in seiner Gnade überreicht oder angeboten wie ein Geschenk. Und wir durften es auspacken als Christen, weil wir Jesus angenommen haben. Und ich denke, wenn wir das vielleicht so aktiv auch schreiben und lesen, geben wir es vielleicht auch aktiver auch dann an Menschen weiter, die Jesus noch nicht kennen, die noch nicht gerettet sind, weil wir viel bewusster mit diesem Mindset, diesen Gedanken auch dem Tag über unterwegs sind.
Ja, Amen. Jetzt haben wir alle drei Kapitel des Titusbriefes miteinander besprochen. Jetzt würde ich dich gerne noch fragen, zum Abschluss auch, was du für dich persönlich mitnimmst aus diesem Titusbrief. Wir sind in manche Verse ja relativ in die Tiefe gegangen, aber für dich persönlich, gibt es da etwas, was hervorsticht oder wo du sagst, das war ermutigend oder das hat dich zum Nachdenken gebracht?
Ja, eigentlich ist tatsächlich was wir auch heute auch nochmal angeschnitten haben, weil das den ganzen Titusbrief durchzieht. Und zwar, dass wir mit den Werken, die der Heilige Geist durch uns wirkt, einfach ein gutes Zeugnis sein dürfen, ja, für die Welt um uns herum. Das ist evangelistisch, wenn wir tatsächlich die Liebe Gottes leben und weitergeben. Natürlich sollen wir auch das ganze Evangelium verkünden, aber das kann sich auch durch Werke ausdrücken, noch darüber hinaus. Und dass wir uns da unsere Verantwortung bewusst machen. Und im Titusbrief sehen wir, das haben wir eben schon ausgeführt, dass das nicht so was Kleines ist. Das ist nicht nur so die Kirsche oben auf der Torte. Es ist so nice to have. Ist noch gut, wenn es noch dabei ist. Sondern das ist sehr grundlegend. Und ich finde es schön, dass das der Apostel Paulus so verdeutlicht. Und er hat das auch sehr, sehr praktisch aufgezeigt. Das schätze ich auch an diesem Titusbrief so. Er ist sehr praktisch. Er ist sehr deutlich und klar in seinen Anweisungen. Also ich finde, er ist leicht zu verstehen und das, was ich auch natürlich sehr, sehr praktisch fand, war, na, welche Voraussetzungen, welchen Lebensstil hat ein Ältester zu führen und zu leben. Klar, manches fordert uns sehr heraus, das geht gegen den heutigen Mainstream, gegen den Zeitgeist, aber das Wort Gottes ist ewig gültig und das ist die Wahrheit und nicht das, was uns die Gesellschaft vorgaukelt. Und das ist auch eine Ermutigung und auch eine, ja, vielleicht für uns auch wirklich eine ganz, ganz klare Richtlinie, wo wir sagen müssen, da ist sich gut zu orientieren, weil das ist Gottes Wort und er meint es bestmöglich mit uns. Gottes Bestes für uns, das ist das Allerbeste, was wir uns vorstellen können.
Prima. Ja, also da kann ich auch zum großen Teil natürlich nur zustimmen. Deshalb haben wir auch den Titusbrief ausgewählt, weil da so viel drin steht und zu unterschiedlichen Themen. Ob es nun auch gegen die Irrlehre an sich ist, was nochmal auch für unsere Zeit, glaube ich, ja, interessant ist. Für mich persönlich war das dritte Kapitel sehr, sehr ergiebig. Einmal dieser Wandel von einem Leben, das wir geführt haben, bevor Christus hineinkam, und dann, was das bedeutet, eigentlich von ihm verwandelt zu sein. Und zweimal erwähnt hier Paulus auch am Ende des dritten Kapitels, dass es darum geht, sich mit guten Werken hervorzutun. Und er hebt das ab von anderen Möglichkeiten, nämlich alles zu durchdenken, aber nicht mehr zu tun oder auch sich über sehr nebensächliche Dinge zu streiten oder zu diskutieren. Und das ist, glaube ich, nochmal ganz gut, sich vielleicht zu überlegen, was kann ich denn eigentlich für Jesus mehr tun? Nicht, wo kann ich noch mehr drüber nachdenken? Wo kann ich nochmal eine Schulung machen? Wo kann ich noch, also nichts gegen Schulung, ja, viele Schulungen sind ja auch eine tolle Voraussetzung für eine neue Arbeit oder einen Arbeitszweig. Aber manchmal glaube ich, dass wir uns zu viel Gedanken machen, um nicht ins Tun zu kommen oder tun kommen zu müssen. Das wirkt nach außen nämlich auch immer ganz toll, was wir alles wissen, was wir alles vorzeigen können an Erkenntnissen. Und wenn wir diskutieren, wirken wir ganz klug. Aber was haben wir dann vorzuzeigen, was wirklich wesentlich ist, auch aus Gottes Sicht? Und das, finde ich, ist hier eine Ermutigung an Titus, aber dadurch auch an uns eine Ermutigung, dass wir das in die Tat umsetzen. Und das ist, ja, das ist das, was Jesus freut.
Ja, ich finde, das ist eine sehr gute Perspektive, die du da aufzeigst. Das stimmt tatsächlich, dass wir oft, sag mal, überschult sind. Wir sind über die Maßen gelehrt. Wie viele Predigten haben wir schon angehört, auch von Weltklasse-Predigern und Pastoren und weiß ich nicht. Wir wissen so viel. Aber oft kommt das Tun oder das Handeln danach verhältnismäßig sehr, sehr kurz. Jemand hat mal gesagt, die größte Schlucht liegt zwischen Wissen und Tun. Und das ist leider oft so. Und ich denke, der Apostel Paulus will hier ganz praktisch werden und dass das eben nicht so eine Schlucht gibt, sondern das, was wir wissen, was wir erkannt haben, dadurch, dass der Heilige Geist es uns offenbart hat, dadurch, dass er zu unseren Herzen gesprochen hat oder im Wort Gottes so klar spricht, dass wir es auch umsetzen. Ja, dass es nicht so, ja, ich weiß das jetzt, ich grübel darüber nach und dann belasse ich es dabei, sondern, na klar, wir sollen das Wort Gottes lesen, wir sollen darüber nachdenken, wir sollen es reflektieren und dann sollen wir Möglichkeiten suchen, wo wir es umsetzen können. Wirklich aktiv Möglichkeiten suchen, Gott bitten, dass er uns Möglichkeiten offenbart, zeigt und uns dann den Mut schenkt und das Vertrauen in ihn, das dann auch umzusetzen. Und ich denke, da können wir alle noch lernen, da haben wir alle noch Luft nach oben, so wie man so schön sagt.
Und das ist genau gut so. Und das wollen wir auch ergreifen und darin wachsen. Ja, ich hoffe, ihr habt auch einiges mitgenommen. Würde uns auch interessieren, was für euch gewinnbringend war. Vielleicht kommen wir auch, wenn jetzt die Corona-Zeit ihrem hoffentlich Ende entgegengeht, vielleicht kommen wir dann auch nachträglich nochmal hierüber oder darüber ins Gespräch. Ja, aber eines wünsche ich euch ganz besonders, nämlich wie es hier geendet hat, die Gnade sei mit euch allen. Jetzt würde ich ganz gerne noch beten zum Schluss und wünsche euch jetzt schon eine gute Woche und bei all dem, was sich tut, sollt ihr immer wissen, der Herr ist nahe und er hat gute Gedanken über euch. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir dafür, dass du Matthias und mich, ja, dass du uns gebraucht hast, dass du zu uns gesprochen hast, aber auch durch uns gesprochen hast. Herr, wir bitten dich, dass du all die Dinge, die wir nicht verstanden haben oder falsch verstanden haben, dass du hilfst, dass es keine schlechte Frucht bringt, dass es nicht irgendwie Wurzeln in den Herzen schlägt, sondern das Gute, Herr, das Gute, was von dir kommt, was von dir gewirkt ist. Und ich danke dir, dass dein Wort mächtig ist, dass es wirkt, dass es verändert. Und so bitte ich dich auch, dass du mit uns, mit allen Zuhörern in die kommenden Tage gehst, dass wir Stück für Stück die Dinge umsetzen, die du uns gezeigt hast, und dass wir die Dinge noch besser verstehen, die wir vielleicht übersehen haben oder noch nicht richtig einordnen konnten. Herr, danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast und dass es ein Geist ist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. In Jesu Namen. Amen.
Amen.